Okay. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich muss dazu sagen, ich habe als alter Linker ja schon längst die Flinte ins Korn geworfen, bis ich auf die Website von der Gruppe Polaris stieß, weil dort haben sie quasi ihre Grundsätze, ihre ideologischen Positionen dargelegt. Und ich muss wirklich sagen, ich kann mich mit jedem Satz identifizieren und ich bin wirklich dankbar, dass ihr mich eingeladen habt. Da ich mehr ein Mann des geschriebenen Wortes bin als des gesprochenen Wortes, werde ich den Text eher runterlesen, aber ich werde mit euch so oft Blickkontakt halten, damit ich euch die Illusion eines Referats vermitteln kann. Mein Vortrag wird sich thematisch in drei Blöcke gliedern. Es wird die Ereignisse in Jugoslawien selbst noch kursorisch erörtern. Ich bin übrigens dankbar, dass meine Vorreferenten das eigentliche Thema des heutigen Abends oder des heutigen Nachmittags, nämlich den Kosovo-Krieg, auch nur angeschnitten haben, sondern eher einen weiteren Bogen gespannt haben, weil dann brauche ich mich jetzt nicht als Spaßverderber fühlen, weil ich werde den Kosovo-Krieg auch nur anschneiden. Meine jugoslawische Sozialisation spielte sich eher davor ab, also während der Kriege in Kroatien und in Bosnien. Also drei Blöcke, die Ereignisse in Jugoslawien. Ein zweiter Block wird das Wechselverhältnis zwischen den internationalen deutschen und österreichischen Reaktionen, Interventionen auf der einen Seite und den Positionen der Linken beleuchten. Und ein dritter soll meinen ganz subjektiven postjugoslawischen Bildungsroman im Schnelldurchflug skizzieren. Mit dem werde ich anfangen. Aber keine Angst, ich werde nicht nur über mich reden. Diese drei Blöcke werden alternierend ineinandergreifen. Ich muss gestehen, dass ich lange überlegte, ob ich die freundliche Einladung der Gruppe Polaris annehmen sollte. Zu weit lag dieses Thema für mich zurück. Längst bin ich in viel aktuelleren Krisenherden unterwegs. Zum Beispiel dem Großbritannien an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Das letzte Jahr hat mich meine Arbeit an einem Buch zu Lord Byron in Anspruch genommen. Und was wie historischer Eskapismus klingt, ist nichts als die Zeitreise in eine Vergangenheit, als die Moderne noch jung war und die Fundamente für eben die Ideologien und Diskurse gelegt wurden, deren blutigen Früchte in den 1990er Jahren, zum Beispiel in Ex-Jugoslawien, geerntet wurden. Denn, um nicht vorzugreifen, man hat damals, einer der ideologischen Diskurse war der, dass am Balkan, in Ex-Jugoslawien, uralte nationale Konflikte aufbrechen. Kulturgeschichtlich und politikgeschichtlich ist das die Region, wo die Ideologie des Nationalismus in Europa als allerletztes Fuß gefasst hat. Also bis zum Ersten Weltkrieg war die ganze Region, es hat immer wieder blutige Kriege gegeben, aber sie war erstaunlich vornational und antinational. Das ist alles erst eine verspätete Entwicklung, deren Früchte, deren ideologische Saat eigentlich im 19. Jahrhundert, man muss sagen, ich will jetzt nicht antideutsch, in Deutschland ideologisch das erste Mal konzipiert wurden. Lord Byron, ist nicht der Name Lord Byron gefallen? Hatte der nicht für die Befreiung der Griechen vom osmanischen Joch gekämpft? War mit der Unabhängigkeit Griechenlands nicht der erste unabhängige Nationalstaat auf balkanischem Boden konstituiert worden? Eine Aussage, denen viele Griechen und Griechinnen entschieden widersprechen würden. Was uns zu der alten Frage führt, wo der Balkan nun denn beginnt. Und der Christo hat eigentlich schon am Vormittag erwähnt, was ich jetzt noch einmal wiederholen will. Fürst Metternich hat ja gemeint, dass der Balkan am Rennweg beginnt. Der Rennweg ist eine Straße in Wien, im dritten Bezirk. Und ich glaube, die einzig gültige Antwort dafür gefunden zu haben, wir haben sie heute schon am Vormittag gehört, für jeden Staat von Mitteleuropa abwärts beginnt der Balkan jeweils südlich des eigenen Staats. Nur für die Griechen beginnt er an seiner Nordgrenze. Kurzum, Jugoslawien ist mir zu weit weg und zu nah zugleich. Der Enthusiasmus meines regionalistischen Forschungsdranges, der Reiz des neuen Fremden ist schon lange verflogen. Wann immer ich nach Zagreb, Sarajevo, Novi Sad, Belgrad oder Zrenjanin fahre, dort kommt meine Freundin her, ist es, als wenn ich aus einer U-Bahn in Wien kommend bei der jeweiligen Endstation aussteige. Ich habe zwar nie richtig die Sprache gelernt, aber diese Orte sind mir so vertraut, dass ich längst nicht mehr wie ein wissbegieriger Flaneur durch ihre Straßen wandle, sondern wie zu Hause zum nächsten Kiosk oder zur nächsten Bäckerei laufe, um Zigaretten oder Burek zu kaufen. Die soziale und politische Tragödie eines verarmten, gerade über die Runden kommenden Gesellschaft, ohne Hoffnung auf Veränderung, im Bann von Entsolidarisierung, Korruption, Trashkultur, oligarchischen Feudalkapitalismus und Nationalismus, gibt keinen Stoff mehr her für spannende Sozialreportagen und politische Aufdeckungsstories, zumindest nicht für mich. Der Glitter der Exotisierung durch Balkanpartys ist auch längst abgeblättert. Es nimmt sich aus wie gefrorene Zeit, die keine historische Dynamik mehr zeitigt, seit nunmehr 30 Jahren die lähmende und banale Wiederkehr des Ewiggleichen. Jedes Mal, wenn ich runterfahre, verstehe ich die Entpolitisierung der Menschen, die ich kenne, immer besser. Weil es mir in meinem Land mittlerweile genauso geht, also in Österreich. Die zermürbende Wiederholung des Ewiggleichen zwingt auch dessen Kritiker, sich permanent zu wiederholen. Bis man sich wie jene Alten vorkommt, die jeden Tag dieselben Geschichten erzählen. Glücklich die Gedächtnislosen, die es nicht merken, denn sie nerven nur andere. Unglücklich wir, die es merken und sich selbst nerven. So entsteht Resignation, so entsteht Entpolitisierung. Und auch das wunderbare Diktum Adornos, sich durch seine Ohnmacht nicht verrückt machen zu lassen, ist zum automatisierten Facebook-Meme verkommen und geht mir auch schon auf die Nerven. In der Apathie, schrieb Wolfgang Port, drückt sich die Resignation des Beobachters aus, der seine eigene Ohnmacht spürt, zugleich aber die objektive Bedeutungslosigkeit der Theorie. Doch es war alles einmal anders, für mich zumindest. Rückblickend hat Jugoslawien, haben seine Nachfolgestaaten, haben der historische wie der aktuelle Balkan über 15 Jahre meines Lebens das geografische Zentrum gebildet, in dem sich alle meine Interessen verfingen und bündelten. Wie kam es dazu? Ein kurzer Abriss. Während meines Ethnologiestudiums, das ich als blutjunger Ethnoromantiker und Zivilisationskritiker begonnen habe und mich sehr bald zum überzeugten Zivilisationsverteidiger und Ethnokritiker machte, arbeitete ich mich gegen mein eigenes Fach an einer kritischen Theorie der Ethnizität und des Nationalismus ab. Die Frucht daraus, meine Diplomarbeit, brachte ich 20 Jahre später als Buch heraus. Das ist leider heute nicht da. Das ist ein Buch, das heißt »Bevor die Völker wussten, dass sie welche sind«. Eine anti-essentialistische Einführung in die Theorien von Ethnizität, Nationalismus und Kulturalismus. Während ich mein Studium beendete, tobte in unmittelbarer Nachbarschaft der erste Jugoslawienkrieg. Wie in einem Freiluftlaboratorium und in Echtzeit konnte ich die blutige Umsetzung dessen beobachten, womit ich mich im Feld der Theorie und der Ideengeschichte beschäftigt habe. Unmittelbar nach meinem Studium wollte ich sofort die Renationalisierung Jugoslawiens und dessen Zerfall zum Thema einer Dissertation machen. Ich traf aber bald die kluge Entscheidung, das Wolkenkuckucksheim der Universität zu verlassen und in der Realität weiter zu studieren. Diese Realität sollte die kommenden 15 Jahre eine postjugoslawische sein. In einem Alter, da die Eindrücke noch intensiv und erschütternd, der Respekt vor Wahrheit und Widersprüchen noch schmerzhaft und von intellektuellen Skrupeln geleitet und noch nicht von der besserwisserischen, apathischen Ironie übertüncht ist. Der ideologiekritische Ausgangspunkt war die Kritik des Meutenjournalismus, der westlichen Interessen an der Zerstückelung Jugoslawiens, die antiserbische Hetze und der Triumphalismus des Antijugoslawismus, der das Kunststück fertigbrachte, das jugoslawische Projekt und den wiedererwachten serbischen Nationalismus als Kontinuität eines slawischen Autoratismus zu punzieren, während die zentrifugalen Nationalismen Sloweniens, Kroatiens und Bosniens als pro-westlich und demokratieaffin verhätschelt wurden. So viel die bekannten Fakten. Und ausgehend von der teilweise gut belegbaren Grundhypothese, dass man in heimischen Medien nur ein interessegeleitetes, vereinfachtes und falsches Bild von der Tragödie geliefert bekam, die faktische und diskursive Wahrheit über diesen Krieg und seine Ursachen herauszufinden. Orientierungsachse der kritischen Gegenwahrheit war mir wie so vielen zunächst die Zeitschrift Konkret und von dieser Position ausgehend auch zwei Buchpublikationen, eine im Konkretverlag erschienen, von Wolfgang Schneider herausgegeben bei Andruck Mord und die andere von Klaus Bittermann, Serbien muss sterben, Wichtig war auch von Damira Beham das Buch Kriegstrommeln über mediale Kriegslügen und so weiter. Und wie gesagt, das war meine Anfangsposition, bis ich mich schließlich auch von dort distanzieren musste. Eine kleine Anekdote. Als ich 1996 nach New York reiste, um einen Freund zu besuchen, stieß ich bei meiner Wahrheitssuche bis in die oberste Etage der weltberühmten PR-Agentur Ruder Finn vor, die für Franjo Tuđman und Izet Begovic folgenreiche Medienkampagnen durchführte. Höchst erstaunt war ich, dass der Gründer und Agenturchef David Finn, ein älterer, freundlicher Herr, mir kleinem, unsicheren Linksradikalen, der sich als Journalist der Wiener kommunistischen Volksstimme ausgab, eine Audienz gewährte. Ich bin wirklich, glaube ich, in den 30. Stock raufgefahren und man hat mich freundlich vorgeführt. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich so weit komme. Er verwehrte sich bloß dagegen, dass ich unser Gespräch aufzeichne. Und ich halte es für unwahrscheinlich, dass er nicht merkte, wie ich wie eine schusselige Mischung aus Mr. Bean und Pierre Richard in der offenen Sporttasche neben mir am Boden herumnestelte, um dann doch das Aufnahmegerät einzuschalten. Freilich konnte ich ihm keine inkriminierenden Bekenntnisse entlocken. Er habe, versetzte er mir, persönlich mit den Kampagnen in Ex-Jugoslawien nichts zu schaffen gehabt. Und er verwies mich an den mir bereits durch einen Artikel aus Serbien muss sterben wohlbekannten Mann namens James Harf in der Dependance in Washington. Eine halbe Stunde plauderte ich mit dem kultivierten Kunstsammler David Finn über altägyptische Kunst und betrachtete einige Minuten mit ihm ehrfürchtig sein Replikat der Büste der Königin Nofretete, die auf einer Stele sein Büro zierte. Zu Hause in der Wohnung meines Freundes und seiner Frau im East Village rief ich sofort in Washington an, nicht ohne das Telefonat widerrechtlich aufzunehmen. Der dämonische Mr. Harf, den ich mir als sinistren Machiavelli vorgestellt hatte, erwies sich als weinerlicher Medienbeamter, der mich eine halbe Stunde lang anjammerte, wie sehr durch seine Arbeit für die Bosnier und Kroaten in Europa medial angeschwärzt worden sei. Ich hatte bei meiner Geheimaktion letztlich nichts erfahren, als wie klein die Ingenieure der großen Ereignisse sind. Dann machte ich einen Fehler, der mich um meine Erkenntnissicherheit brachte. Ich hörte auf, einfach prophylaktisch und trotzig nur zu glauben, was der herrschenden Erzählung widersprach. Zum Beispiel die serbische, damals noch jugoslawische Regierungspropaganda und versuchte im Mahlstrom der postjugoslawischen Wirklichkeit selbst die Wahrheit zu finden. Die habe ich zwar nicht gefunden, ich wurde aber vertraut mit der Geschichte der Region, den Lebenswirklichkeiten der Menschen, eine Literatur, die zur faszinierendsten Europas zählt, desgleichen der Filmtradition und den verschiedenen Musikszenen. Später sollte ich, ausgehend vom Kusturica-Bregovic-Hype eines Balkanbooms in Wien, ein Musikfestival gründen, mit dem wir diesen Hype nutzten, um ihm bewusst entgegenzuwirken. Die Kulturalisierung der sogenannten Balkan-Madness, die in den Jahren zwischen 1995 und 2010 grassierte, wäre ein eigenes Thema, das sehr viel Stoff für Ideologiekritik lieferte. Meine Verfangenheit in den internen und externen Widersprüchen der jugoslawischen Tragödie kulminierte im Theaterstück Freitag in Sarajevo. Manche von euch waren gestern bei der Lesung, die anderen haben etwas versäumt, aber das nehme ich Ihnen nicht übel, es gibt das Buch dort noch zu erstehen, indem ich mit künstlerischen Mitteln versuchte, wofür akademische nicht mehr ausreichten. Klänge es nicht so zynisch, half mir der Zerfall Jugoslawiens indirekt dabei, mich von der Wissenschaft in Richtung Kunst zu verabschieden. So sieht mein persönliches Kriegsgewinnlertum aus, von den vielen wertvollen Freundschaften ganz abgesehen. Aber jetzt genug von mir. Die Kritik der damaligen Linken hatte dort Bestand, wo sie sich in ihrer Kernkompetenz, widmete, der Wertkritik und der politischen Ökonomie. Und in ihrem Kampf gegen einen westlichen Balkankulturalismus nicht in einen pro-serbischen Gegenkulturalismus verfiel, also die antiimperialistische Romantik außen vorließ. Aber dazu gleich mehr. Adam Smith, Invisible Hand des freien Marktes, die ja bekanntlich alles zum Guten wendet, war auch in Bosnien und Kroatien und überall, wo sozialistische Ökonomien zerstört wurden oder sich selbst zerstörten, eine Faust mit Schlagring. 40 Jahre hat der jugoslawische Staatssozialismus versucht, seinen Bürgern Marxismus einzubläuen Umsonst. Es hat erst der Kapitalismus zu ihnen kommen müssen, damit sie ihn endlich verstanden. Denn da die Wirklichkeit in postsozialistischen Transitionsländern weder Foucault noch Ulrich Beck gelesen hat, wie es die Wirklichkeit in den gescheiten Ländern des Nordens tut, funktioniert die politische Ökonomie dort beschämend vulgär marxistisch. Und wenn Freiheit und Demokratie ausbrechen, dann geht es dort eben nicht zu wie in Schweden, sondern eher wie in Lincoln County, New Mexico zu Billy the Kids Zeiten oder in Kärnten unter Haider. Bosnien wurde nicht etwa befriedet, um Rahmenbedingungen für das prosperierende Spiel der freien Marktkräfte zu schaffen. Der Krieg selbst war die prompte Antwort auf die Ausschreibung des jugoslawischen Mutterkuchens. Kein, darin ist man sich heute einig, Wiedererwachen uralter archaischer Kulturkämpfe, sondern, darin ist man sich mitnichten einig, eine Strategie zur Aneignung der staatlichen Konkursmasse. Die probateste Ideologie hierzu waren die Märchennarrative von der gemeinsamen ethnischen Identität. Alle Kriege, wusste Voltaire, sind Raubzüge und die Schatten- und Plünderökonomie war nicht etwa ein Kollateralschaden des bosnischen Ethnokriegs, sondern dessen Sinn. Krieg hat zunächst den Zweck, die zivile Ordnung außer Kraft zu setzen und rechtsfreie Räume zu schaffen, die unter Vorschub militärischer Sachzwänge kahl gefressen werden können. Als einziger Gewinner gegen die als nativistische Identitätsbroker verkleideten Wucherer und Plünderer zu beiden Seiten der jeweiligen Frontlinie, die ihr Startkapital aus dem Elend der Zivilbevölkerung zogen. Sie bildeten den Kern der neuen Unternehmerschicht, in welche EU und IWF seither ihre Milliarden investieren, damit diese ihre Privatisierungen vorantreiben und die letzten verbliebenen Sozialleistungen annullieren konnten. Nun zur Linken. Vieles der Kritik in den 90er Jahren war richtig, das Grundnarrativ war falsch. Eine eigenartige Pointe bestand darin, dass die völlig disparaten Stränge der deutschen Linken, die sich spätestens seit dem Zweiten Golfkrieg von 1991 spinnefeind gegenüberstanden, ein traditionslinker Antiimperialismus und die sogenannten Antideutschen, in der Jugoslawien-Frage mehr oder weniger an einem Strang zu ziehen schienen. Das hatte mit einer eigenartigen Überschneidung ihrer ideologischen Schablonen zu tun. War den einen der Separatismus der Teilrepubliken ein vom westlichen Imperialismus gesteuerter Coup, das letzte sozialistische Gemeinwesen auf europäischem Boden zu zerstören, ging es den anderen eher darum, die Großmachtambitionen Deutschlands zu bekämpfen, das, wie Weiland, die Union mit einem kroatischen Neofaschismus suchte. Schließlich waren in Jugoslawien Serben gemeinsam mit Juden und Roma während des Zweiten Weltkriegs der Ustascher Vernichtung zum Opfer gefallen. Und flüchteten nicht viele jüdische Familien zu Beginn des Bosnienkrieges aus Sarajevo nach Belgrad? Was nur den Schluss zuließ, dass diese Menschen nicht etwa vor dem Krieg, sondern vor muslimischem Terror in den nächsten zivilisatorischen Hort sich in Sicherheit brachten. Die gemeinsame Schnittmenge der linken Fraktionen war Deutschland. Für die einen imperialer Hegemon im Dienst von NATO und USA, für die anderen das Metaphysikum der wiedererwachten Nazi-Bestie und naturhafter völkischer Feind der Zivilisation. Als Platzhalter dieser, also für Israel, fungierte in diesem Konflikt Serbien als Nachfolger der Opfer des einstigen Faschismus. Nun war es dank Rudolf Finn gelungen, schon lange vor Srebrenica die bosnischen Muslime als die neuen Juden des Balkans zu designen und die verrückte Journalistin Veronika Sayer sollte 10 Jahre später den Kosovo als das Israel für alle verfolgten Albaner in dieser Welt ausrufen. Man sieht, wie wenig wirklich die komplexen Verhältnisse am Balkan die Linken bei ihren weltanschaulichen Malefizspielchen interessierten. Trotzdem soll nicht außer Acht gelassen werden, dass die Kritik der vorschnellen Parteinamen und Anerkennungen, der ökonomischen und geopolitischen Interessen, der slowenischen und kroatischen Wohlstandsnationalismen, die sich von den Transferleistungen für ärmere Regionen Jugoslawiens entbinden wollten, der einseitigen Berichterstattung, vieler nachweislicher Medienlügen und auch des Schürens antiserbischer Ressentiments bei gleichzeitiger Hofierung eines kroatischen Nationalismus, der die Ustascher rehabilitieren wollte und mit Milosevic die Aufteilung Bosniens plante, dass die konsequente Kritik all dessen ein wichtiges Korrektiv der hegemonialen politischen und medialen Diskurse darstellte. Es hatte nur einen Schönheitsfehler, der sich sogar immer mehr zu einem Hässlichkeitsfehler auswuchs. Der Staat, der für ihr Dafürhalten Opfer eines vom Westen gesteuerten Separatismus wurde, war längst weder sozialistisch noch ein Garant für die paranationale jugoslawische Brüderlichkeit. Ökonomisch war Jugoslawien längst zerfallen. Schon in den 70er Jahren hatte die neue konföderale Verfassung nicht das von Marx profitierte Absterben des Staates befördert, sondern über das Selbstverwaltungssystem die nationale Konkurrenz der Teilrepubliken verschärft. In seinen Resten hatte im nominell noch immer Jugoslawien genannten Staat nicht nur der serbische Nationalismus das Sagen, sondern ein ethnisch motivierter großserbischer Nationalismus. Als dessen Vollstrecker war niemand besser gecastet als der gesinnungslose Zyniker Slobodan Milošević, ein Banker und Karrierist innerhalb der Kommunistischen Partei, der es geschickt verstand, wie ein Partymusiker beidhändig an verschiedenen Synthesizern unterschiedliche Liedwünsche zu erfüllen. Eine Kakophonie ergab das. Für die Linken im Westen und die ratlosen Jugoslawen im eigenen Land spielte er die Hymne des einen Jugoslawien, das man bekanntlich zu hüten habe, wie den eigenen Augapfel, für den Rest die Lieder des ethnisch exklusiven Nationalismus. Dass er weder Kommunist noch Nationalist war, machte ihn für diese Rolle besonders geeignet. Die aufgehetzten und mordbereiten serbischen Nationalisten in der Krajina und in Bosnien war er bereit, für seine Vision eines serbischen Territorialstaates zu instrumentalisieren. Zugleich rief er sie immer wieder als panjugoslawischer Mediator zur Ordnung. Kleine Zwischenmeldung, es soll ja jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass die serbische Bevölkerung in der Krajina nur aus aggressiven Nationalisten bestand, sondern viele ihrer Ängste zur Zeit der Ausrufung des kroatischen Staates waren natürlich berechtigt und es sind da fürchterliche Verbrechen an ihnen begangen worden. Jenen Linken, die auf das jugoslawische Glied hereinfielen, darf man ihr naives Missverständnis wohl verzeihen. Trotzdem erinnere ich mich mit schauderndem Amüsement daran zurück, wie geschmeichelt sich der Vorsitzende der KPÖ, der Kommunistischen Partei Österreichs, Walter Bayer am Vorabend des NATO-Bombardements von seiner bevorzugten Behandlung in Belgrad zeigte und wie sehr damit prahlte, dass ihn die serbische Regierung mit einem extra für ihn bereitgestellten Sonderzug an die ungarische Grenze bringen ließ. Gefährlicher erwiesen sich diejenigen, die wussten, wie der Hase läuft und trotzdem den serbischen Nationalismus als autochthones Bollwerk gegen die völkische Achse Berlin-Zagreb oder Washington-Paris-Berlin-Zagreb idealisierten. Diese schleichende Kulturalisierung und Folklorisierung des alten Antifaschismus, einer einst antikapitalistischen Agenda, ist vom selben Geist wie die offene und verhohlene linke Solidarität mit Russland gegen den westlichen Block. Diese Tendenz zeigt sich typisch für die sukzessive Verwahrlosung des traditionslinken Antiimperialismus und sie wäre eine mögliche postkoloniale Denkfigur, sofern man die Fantasie aufbrächte, sich den serbischen wie den russischen Chauvinismus als Widerstand gegen einen antislawischen kolonialen Rassismus einzubilden. Interessant wurde es, wenn Leute aus dem antideutschen Lager dem Charme des serbischen Widerstandes gegen den Westen erlagen. Exemplarisch hierfür ist der Fall Jürgen Elsässer, dessen Wandel vom linken Paulus der Konkretredaktion zum rechten Saulus der Kompaktredaktion sehr folgerichtig und plausibel sich über dessen pro-serbischen Sentiments vollzog. Wer seine linken Texte der 1990er Jahre zu dechiffrieren wusste, den überraschte diese Transformation nicht. Eines undialektischen Autors, der bloß die Seiten eines dummen Manichäismus gewechselt hatte. An ihm ließ sich schön erkennen, wie selbst Denkmuster, die sich in irgendeiner Weise auf die kritische Theorie beriefen, zu bloßen Mustern verkamen. Zu machoid gebellten Gesinnungsphrasen. Ein Beispiel nur, an das ich mich erinnere, wie einmal offenbar das romantische Faible der antiimperialistischen Linken für die IRA und der Alternativlinken für Irland mit seiner Parteinahme für die britische Suprematie in Nordirland provozieren wollte, dass er irgendwie mit der Überlegenheit von Minirock und Beatles und irgendwie hat auch die Romy Schneider erwähnt als Inbegriff eines westlichen Kosmopolitismus gegenüber katholischer Zurückgebliebenheit begründete. Hier zeigte sich, wie bewährte kritische Figuren von Moderne gegen Antimoderne, Urbanität gegen Ländlichkeit, Kosmopolitismus gegen Partikularismus, bar ihres dialektischen Bezugs zu kontextentleerten Denunziationsformeln degenerieren und selbst die Vokabel völkisch zur Hülse wird. Elsässer ist eines von diesen antideutschen Beispielen, die den verächtlichen Gestus eines Wolfgang Port imitieren wollten, ohne denken zu können wie dieser, ohne dessen Witz und provokative Geschmeidigkeit. Ports Essay taugten nie zu dem Katechismus, zu denen Elsässer und andere seine Kritik verkrusteten. Übrig bleiben Ressentiments und Demagogie. Auf seinem Autorenfoto von der Konkret wirkte Elsässer mit seinem unrasierten Macho-Gestus zunehmend wie jemand, der beim Emir Kusturica Lookalike-Wettbewerb gewinnen wollte, und es brauchte gar nicht viel Fantasie, um sich auf seiner zersausten, fettigen Mähne die Scheikatscha, jene traditionelle Bauernmütze, die zum Erkennungszeichen der alten wie der neuen Chetniks avancierte, vorzustellen. Wie gesagt, das war eine Mütze, die ursprünglich eine ganz normale Bauerntracht war und erst später diese nationalistische Konnotation bekam. Bei ihm war die kritische Deutschlandversessenheit, wie bei einigen anderen, nicht Antinationalismus, sondern Negativnationalismus, der sich jederzeit kathartischen Positivnationalismus entladen kann. Solche Hündchen bellen die Heimat nur deshalb so trotzig an, um hereingelassen zu werden. So ereilte auch Elsässer als nomineller Antinationalist über den Umweg des serbischen Befreiungsnationalismus das Schicksal, nach Deutschland zurückzufinden. Ein Fels in der Brandung blieb in diesem Spektrum der oben genannte Wolfgang Port. Einer der wenigen war er, der bei seiner zumal polemischen Kritik der Zerschlagung Jugoslawiens und all ihrer ideologischen Begleiterscheinungen kein einziges Mal nur irgendeinen Zweifel daran ließ, dass er das serbische Banditenregime nicht für das kleinere Übel, geschweige denn für eine systemische Alternative hielt. Auch den antivölkischen Deutschlandfetisch, für dessen Schutzpatron ihn seine Epigonen hielten, wies er zum Beispiel durch den Hinweis zurück, dass die intellektuelle Agitation für Tutschmann und Izetbegovic in Frankreich viel intensiver ausfiel als in Deutschland, also bei den Intellektuellen in Deutschland. Zwischen Anti-Imps, Anti-Deutschen und Port moderierte mit der üblichen Wankelmütigkeit Hermann Gremlitzer, dies aber mit konstanter stilistischer Brillanz. Weil wir bei Konkret sind, zwei Beispiele nur, wie diese kognitiven Verzerrungen per Schablone funktionierten. Zu Beginn des Bosnienkriegs erschien in der Konkret ein Beitrag, in dem der Autor, ich erinnere mich nicht mehr, wer er war, sein Denkgebäude als Hobbyethnologe zu verlassen versuchte, es aber wie ein Schneckenhaus weiter mit sich herumtrug. In Bosnien fand er irgendwie heraus, rekrutierte sich die historische Feudalklasse aus den Muslimen. Es seien die Nachkommen jener Bosnier, die sich den Osmanen durch Konversion angedient hätten. Diese Agas seien durch die K&K-Verwaltung weiter favorisiert worden, was prinzipiell nicht unrichtig ist. Daraus schloss der Autor aber, dass alle bosnischen Muslime irgendwie Vertreter der Oberschicht gewesen waren und seien und der Nationalismus eines Mladic und Karadzic eigentlich ein verdeckter Klassenkampf sei. Die Bauern und Kleinstädter von Srebrenica seien, diese Logik weitergedacht, allesamt verkappte Agas und der Massenmord an ihnen vermutlich eine nachholende jakobinische Revolution gewesen. Noch im August 1999 druckte die Konkret einen Artikel von George Pumphrey ab, in welchem nicht nur konsequent das Ausmaß des Genozids geleugnet, sondern auch die unfassbare Theorie aufgetischt wurde, dass 2000 der vermissten männlichen Bewohner von Srebrenica und Umgebung noch immer am Leben seien. Man habe sie in der Nähe von Tuzla angesiedelt, sie hätten sich aber nie mehr bei ihren Frauen und Kindern gemeldet. Es ist schwer vorstellbar, dass der Autor wirklich glauben konnte, dass diese Männer den Mythos eines Völkermordes ausnützten, um endlich frei von ihren nervigen Familien von früh bis spät Kolo zu tanzen und Slivovica zu trinken. Noch schwerer zu glauben ist, dass solch ein böser, dummer und zynischer Text die Augen des Chefredakteurs Gremlitzer passieren konnte und in einem Magazin erscheinen, das immer wieder vorbildliche Gesellschaftskritik und Politikanalysen abdruckte und es noch immer tut. Ich schreibe noch immer für dieses Magazin zum Beispiel. Bis heute hat sich Konkret nicht für solche Schandflecken entschuldigt oder davon distanziert. Ich will jetzt im Übrigen nicht auf die Kronauer Debatte einsteigen. Da hat es sehr viele interne Probleme gegeben und Widerstand auch, sondern zu einem weiteren viel diskutierten Phänomen springen, dem Handkeismus. Ein beliebter Abwehrmechanismus ist der Hinweis darauf, dass dem Massaker von Srebrenica im Juli 1995 bereits 1993 von bosnisch-muslimischen Milizen begangene Massaker an Serben im Trinatal und in der Umgebung von Srebrenica vorausgegangen seien. Nun besteht aber ein signifikanter Unterschied darin, ob man die mediale Leugnung von durch Kroaten und bosnische Muslime begangene Kriegsverbrechen und die möglicherweise dahinter steckenden Interessen aufdeckt und kritisiert oder diese Instrumente dazu instrumentalisiert, die Verbrechen der serbischen Seite zu bagatellisieren, wie Handke und andere als verständliche Rachemassaker zu entschuldigen oder überhaupt zu leugnen. Der intellektuelle Sündenfall ist die moralische Konstruktion einer absoluten Täter-Opfer-Dichotomie, eine Ambiguitätsintoleranz, ohne die sich dann keine Position beziehen lässt. Die Aufdeckung medialer Einseitigkeit haben weite Teile der Linken damals verspielt, indem sie Partei für die Gegenseite ergriffen und nicht akzeptieren wollten, dass der Hauptaggressor beim Auseinanderbrechen der bosnischen Gesellschaft entlang ethnischer Trennlinien nun einmal der ethnische bosnisch-serbische Nationalismus war. Der verfügte von Anfang an eben über die größten ideologischen und personalen Ressourcen und hat, man kann es nicht leugnen, die meisten Verbrechen in diesem Krieg zu verantworten. Als Peter Handke 1996 bei seinem berühmten Auftritt im Burgtheater einem Journalisten versetzte, er solle sich seine Betroffenheit in den Arsch schieben und ob er die ins Grundbuch habe eintragen lassen, wäre das als witzige und mutige Schelte eines Journalismus durchgegangen, der gerade im Jugoslawienkrieg wahrlich viel Dreck am Stecken hatte, hätte Handke nicht permanent geleugnet, was längst bewiesen war. Wir erinnern uns, die Medien hatten bereits zu Kriegsbeginn von serbischen Konzentrationslagern berichtet, die teilweise gar nicht existierten. Doch diejenigen, die wirklich existierten, kannten sie noch nicht. Der Fall Handke, auch hier muss ich kursorisch bleiben, ist deshalb so interessant, weil er archetypisch vorführt, wie ein poetisches Bewusstsein, das nicht durch politisches Differenzierungsvermögen und dialektische Methodik gesichert ist, sich im diskursiven Niemandsland verirrt und wenn es nicht nur mit Poesie, sondern auch einer gehörigen Portion Trotz begabt ist, plötzlich auf der Seite von Faschismus und Nationalismus steht, in der festen Überzeugung, auf der Seite der Opfer des Faschismus und Nationalismus zu stehen. Handke, ein nicht dezidiert linker Solitär, führt vor, was sich auch mit der antiimperialistischen sowie postkolonialen Linken, was auch mit ihr passierte, als Kapitalismuskritik sich kulturalisiert und Klassenkampf zur Solidarität mit den kleinen Völkern gegen eine obskure westliche Hegemonie degenerierte, wobei sich Dependenztheorie und Kulturkampf auf unentwirrbare Weise verfilzen. Hierin gleicht Handke im Übrigen dem von ihm bewunderten Emir Kusturica. Beiden ist man eine Weile sogar bereit, Sympathie und Verständnis entgegenzubringen. In ihrem impulsiven Gefühl der Ungerechtigkeit, ihrer Kritik von westlicher Arroganz und Doppelstandards und sogar ihrer trotzigen Identifikation mit den Boomern. Man geht mit ihnen dieses Stückchen Weges nur so lang, bis sie die Drina überschreiten. Was an seiner winterlichen Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morava und Drina, diesem Buch, das im Surkamp Verlag erschienen ist, mit dem Untertitel Gerechtigkeit für Serbien, so verräterisch ist, das sind gar nicht seine Statements zum Krieg selber. Er versteckt sich dabei ja immer hinter Konjunktiven und der wenig riskanten Pose des Skeptikers und des weisen Nichtwissers, der Gewissheiten hinterfragt. Warum Handke so denkt, wie er denkt, verrät sich in jenen Passagen, die den Hauptteil des Buchs ausmachen und politisch am unverfänglichsten wirken mögen, bei den Beschreibungen von Land und Leuten. Beinahe traumwandlerisch malt er den Serben sein Wunschbild einer geschichtslosen, gelassenen, langsamen Welt ins Gesicht. Es ist nichts als idyllisierter Romantik-Kitsch, der sich von Biopflaumenwerbungen nur dadurch unterscheidet, dass er sein Utopia der südslawischen Entschleunigung durch ungewöhnliche Neologismen den Anstrich von Sprachexperiment geben will. Am liebsten verwendet er die Präfix Erz. Er schreibt immer, der Wein sei erzrot. Kein Satz, in der die Menschenbeschreibung nicht mit Landschaftsbeschreibung verknüpft ist, und alles wird von ihm ertastet, erfühlt, errochen, erspürt. Ein Poet erfährt eine Welt mit allen Sinnen, wo Sinne noch zu ihren Kosten, auf ihre Kosten kommen, im Gegensatz zum, und das ist der Coup der Sache, reizüberfluteten, konsumgierigen Westen. Dass er mit dieser Idylle möglicherweise die Retraditionalisierung und die Zwangsverländlichung einer verelendeten Industriegesellschaft beschreibt, dass die Lethargie nicht bäuerliche Entschleunigung, sondern postsozialistische Depression sein könnte, kommt ihm kein einziges Mal in den Sinn. Es ist die Romantik des Erzprallen von wilden Brombeeren umrankten Wegwerfautoreifen am Straßenrand. Was er da in ein renitentes, stolzes Südslawentum reinprojiziert, ist nichts als die altbekannte Mischung aus dem Dorfanger-Idyll der romantischen Gegenaufklärung und Kenneth Heath's Going Up the Country, durch das Suhrkamp-Brandzeichen hochkulturell approbiert. Hippies sind süß mit 20, mit 30 werden sie dämlich und mit 60 blieben sie sympathische Idioten, wenn sie sich bloß nicht politisch äußern würden. Ihre Gesellschaftskritik, als so links sie sich auch verstehen mag, nähert sich aus Wurzeln der Gegenaufklärung. Weil sie aus der Gegenwart in eine imaginäre Vergangenheit flüchten wollen, müssen sie notgedrungen durchdrehen. Magnus Klaue behauptete mit der üblichen Ärmelschoner-Exzentrik der Beamteten kritischen Theorie, Handke habe den Nobelpreis verdient, weil dieser für die Sprache und nicht für die politischen Ansichten vergeben werde. Doch ich finde, an der Sprache lassen sich diese schön ablesen. Die Kritik an der Mitverantwortung und den Interessen des Westens an den Kriegen der 90er Jahre wird gerne als Verschwörungstheorie abgetan. An den Heldenstatuen von Mock und Genscher, wir haben zuerst darüber gesprochen, die einsam in der Sierra von Bratsch herumstehen, nagen Bora, Jugo und Mestral. Sie mögen vergessen sein, nicht vergessen aber ist ein System, das seit 30 Jahren Öl in jenes Feuer gießt, welches für die Brandrodung notwendig ist, die den Boden in fruchtbare Absatzgebiete verwandeln soll. Als IWF und Weltbank 1989 der jugoslawischen Regierung Ante Marković ein Austeritätsprogramm mit den üblichen Freundlichkeiten verordneten, Abwertung der Währung, Einfrieren der Löhne, Beschneidung der Regierungsausgaben, Auflösung der selbstverwalteten Betriebe, verloren über 600.000 Menschen ihre Arbeit. Binnen weniger Monate. Milosevic und Tuschmann konnten sich endlich die Kochschürzen umbinden und aus diesem Menschenmaterial Nationalisten nach lokalen Rezepten zubereiten. Eine der Auflagen von IWF und Weltbank war die Abkoppelung Bosniens von den gesamtstaatlichen Transferleistungen, die bislang einen Ausgleich zwischen wirtschaftskräftigeren und schwächeren Republiken Jugoslawiens gewährleistet hatten. Bosnien war plötzlich auf sich selbst gestellt, das heißt kaum überlebensfähig, und westlicher Voyeurismus konnte sich halb betroffen, halb fasziniert am Anblick von Labormäusen laben, die in einem europäischen Terrarium um rationiertes Futter balgten. So sieht der zweite Arbeitsschritt zur industriellen Produktion von Nationalisten aus. Schritt 3 indes ist todsicher, und Herr Tarasch hat das schon in seinem Vortrag angeschnitten. Wut und Vergeltungswünsche aufgrund ermordeter Freunde und Verwandter, die nicht als Menschen, sondern Kroaten, Serben und Bosniaken ermordet wurden, verwandelten jene in diese, schneller als UN-Beobachter und Journalisten mit ihrer Betroffenheit nachkommen. Jugoslawien war nicht zu retten, aber es hätte anders zerfallen können. Als große Errungenschaft der vernünftigen linken Kritik dieser Zeit bleiben meines Erachtens 3 Punkte. Erstens. Den ersten hat der österreichische Philosoph Rudolf Burger schon im Sommer 1992 formuliert, in einem Artikel, der ist übrigens abgedruckt in dem Buch Serbien muss sterben, in einem Artikel, der für mich zum Besten gehört, was je über die jugoslawische Tragödie geschrieben wurde. Zitat: Ohne verhandelte Revision interner Grenzen, ohne faire Vermögensaufteilung und ohne verbrieften Minderheitenschutz muss die Sezession zum Krieg führen. Genau das war nämlich geschehen. Während Großbritannien, Frankreich und die USA zur Mäßigung drängten, anfangs, drängten Deutschland und Österreich zur raschesten Anerkennung der sezessionistischen Neustaaten. Zweitens, die Entlarvung des Balkanismus, das heißt die ideologische Abwertung Südosteuropas als barbarische Brutstätte uralter Stammeskriege und nationaler Animositäten. Hier handelt es sich um eine Projektion der eigenen Geschichte in eine europäische Region, in welche man das Gift des Nationalismus später importiert hatte als sonst wo auf europäischem Boden. Zwar hat es immer wieder blutige Konflikte gegeben und war die Region objektiv zurückgeblieben, aber eben genau diese Zurückgebliebenheit bewahrte sie lange vor kollektiven nationalen Identitäten. Wie es übrigens bei allen agrarischen Gesellschaften der Fall ist. Der Bauer ist die Ressource für völkische Identität, nie aber sein Vollzugsorgan. Dieses ist immer die halbgebildete Mittelschicht, die Dorflehrer. Drittens, unmittelbar mit dem zweiten Punkt zusammenhängend, also der Projektion unserer eigenen kulturalistischen Vorstellungen von Staatsvölkern, war die ideelle und faktische Unterstützung des Nationalismus. Anstatt also dazu beizutragen, um diese Ethnisierung zu entschärfen und zu entpartitisieren, hat der Westen Öl ins Feuer gegossen und tut es nach wie vor, wie die in Dayton festgeschriebene völkische Konstituierung des bosnischen Staatsgebildes und die ideelle Unterstützung des kosovo-albanischen Befreiungsnationalismus, also eines aggressiven Drogenmädchen und Organhändlerrings, zeigen. Und abschließend komme ich dann doch noch zum Kosovo zu sprechen. Nach dem, was in Bosnien geschah, muss ich retrospektiv gestehen, dass die US-Bomber früher den Belagerungsring um Sarajevo hätten auflösen müssen. Das NATO-Bombardement Serbiens 1999 halte ich nach wie vor für ein Kriegsverbrechen. Und man muss sich wirklich die eklatanten Unterschiede zwischen dem kroatischen, dem bosnischen und dem kosovarischen Fall vergegenwärtigen. Die serbische Regierung war nicht weniger nationalistisch geworden und ließ extrem hart gegen eine neue militärische Kraft im Kosovo, die UCK, vorgehen. Die öffentliche Wahrnehmung übertrug größtenteils richtige, aber in vielen Aspekten falsche Bild von den bosnischen Muslimen als alleinigen Opfern auf die Kosovo-Albaner. Aus allen Redaktionsstuben tönte die Gewissheit, dass die serbischen Sicherheitskräfte ganz bestimmt vorhätten, die kosovarischen Albaner auszurotten, zu vertreiben, zwangs zu assimilieren. Kurzum, eine groß angelegte ethnische Säuberung durchzuführen. Der Rest ist allgemein bekannt. Rudolf Scharping zauberte seinen Hufeisenplan aus dem Ärmel. Die UCK bekam das Image einer heroischen Befreiungsarmee zugedacht, wurde mit Waffen versorgt und von britischen und US-amerikanischen Spezialisten ausgebildet. US-Außenministerin Madeleine Albright erlag dem Charme des Banditenführers Hashim Thaçi und niemand machte sich wieder einmal die Mühe, die hochkomplexe Genese des Konflikts, in welchen die lokale serbische Bevölkerung das historische Leid mit der albanischen aufgrund einer Schaukelbewegung der jeweiligen ethnischen Hegemonie teilten, eingehend zu analysieren. Mit der UCK trat eine Organisation auf den Plan mit sehr heterogenen Wurzeln. Zu Beginn bestand eine dieser Wurzeln aus großalbanischen Stalinisten der ersten Studentengeneration der 1974 gegründeten Universität Prishtina. Das ist hochinteressant, der albanische Separatismus ist erst möglich geworden dadurch, dass Tito 1947 eine Universität in Prishtina, 74, genau. Und dadurch, also es ist eine intellektuelle Schicht von kosovo-albanischen Nationalisten herangewachsen, was sich dann in den Unruhen 1981 das erste Mal gewaltsam entladen hat. Weiters aus Rechtsnationalisten, und es wäre eine Untertreibung zu sagen, die UCK hatte Verbindungen zum organisierten Verbrechen. Sie war das organisierte Verbrechen. Und von einer Inhumanität und Grausamkeit, welche den brutalsten Kriegsverbrechern des bosnischen Serben in nichts nachstand. In jedem anderen Fall humanitärer Intervention wäre jene Hypothese bloß polemische Übertreibung, der zufolge eine kleine Bande separatistischer Terroristen und Mafiosi als Sprach- und Kanonenrohr eines imaginären Volkswillens NATO, USA und EU dazu hätte benutzen können, gegen internationales Recht eine territoriale Basis für ihre kriminellen Geschäfte freizubomben. Im Fall Kosovo jetzt, ist sie bizarre Realität. Dafür bedarf es nicht der Propaganda serbischer Nationalisten und linker Verschwörungstheoretiker. Schenkte man den Berichten der westlichen Geheimdienste, allen voran denen des BDN, des Instituts für europäische Politik, von Amnesty International und der KFOR Glauben, dann war die Anerkennung dieses politischen Gebildes eine Schande, die die Urteilsfähigkeit der westlichen Gewertegemeinschaft bis in alle Zeiten desavouiert. Für die radikale Linke, einmal mehr waren sich Anti-Imps und Anti-Deutsche einig, war es vielleicht gar nicht so gesund, dass die Realität diesmal sich geradezu als Streber erwies, ihren anti-westlichen bzw. anti-deutschen Analysen Recht zu geben. Das dispensierte sie nämlich davon, ihre Irrtümer und Fehleinschätzungen aus den vorangegangenen Jugoslawienkriegen zu revidieren oder zumindest einzusehen. Mit einem Wort, ihre meist ideologisch verzerrte und faktenselektive Erkenntnissicherheit wurde mit dem Kosovo-Krieg zu sehr verhätschelt. Ein paar Fakten. Von 1997 bis 1999 irrten im Kosovo bis zu 300.000 Menschen, größtenteils Albaner, aber auch Serben, als Binnenflüchtlinge umher. Anfang Juni 1999 schätzte die Deutsche Gesellschaft für bedrohte Völker, ich nannte sie immer die Deutsche Gesellschaft für bedrohliche Völker, die Zahl der bis dato getöteten albanischen Kosovaren auf 30.000. Ein Jahr später legte der UNO-Menschenrechtsbeauftragte Jiří Dienstbier die Anzahl der von März 1998 bis März 1999 getöteten Kosovaren auf etwa 1.800 fest. Nach Berichten der OSZE soll die UCK in diesem Zeitraum mehr Albaner als Serben ermordet haben. Die USA und ihre Verbündeten hintertrieben jegliche friedliche Bemühung um eine Beilegung des Konflikts und forcierten den Abzug der OSZE-Beobachter aus dem Kosovo, deren Anwesenheit das Schlimmste bis dahin verhindert hatte. Mit dem NATO-Bombardement 1999 trat die weltgeschichtlich einzigartige Konstellation ein, dass eine Regierung für etwas bestraft wurde, was sie erst als Folge der Bestrafung tun würde. Die ethnischen Säuberungen begannen. Zwar fielen ihnen nicht 500.000 Albaner zum Opfer, wie das US State Department mutmaßte, sondern beläuft sich nach offiziellen Stellungnahmen des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag die Gesamtzahl der Toten vor und nach dem Bombardement, inklusive getöteter Serben und Opfer der NATO-Bombardements im Kosovo, auf maximal 5.000, aber erst die Vergeltung der albanischen Zivilgesellschaft sollte mit internationalem Flankenschutz den Wunschtraum vom ethnisch reinen Kosovo beinahe in Erfüllung gehen lassen. Vor den Augen von KFOR und UNMIK wurden ab 1999 über 250.000 Serben, Roma, Aschkali, slawische Muslime und Kroaten, wie immer man jetzt die ethnische Kategorisierung von Kroaten in Kosovo jetzt interpretieren will, von der UCK vertrieben, viele von ihnen ermordet. Das Bemühen von Statistiken mutet zynisch und, ich gebe zu, langweilig an, doch bleibt es notwendiges Korrektiv zu den perversen Zahlenspielen, mittels derer die NATO und Verbündete ihr Handeln rechtfertigten. Nun gut, Deutschland hatte erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg Bomben auf ein fremdes Land abgeworfen und war endlich einen Schritt weiter in Richtung jener Rolle, die der antideutschen Linken zufolge immer schon seine Natur gewesen sei, der sukzessive Versuch, ein viertes Reich aufzubauen. Während des ersten Jugoslawienkriegs hatte Deutschland partout nicht diesem Bild entsprechen wollen. Die Regierung Kohl hatte auch nur die Abordnung von nicht einmal kampfbereiten Blauhelmtruppen unter UNO-Befehl mit Hinweis auf die deutsche Vergangenheit verweigert. Analogisierungen mit Hitlers Bomben auf Belgrad 1941 waren aber trotz aller Unrechtmäßigkeit dieses völkerrechtlich nicht gedeckten Militärschlages im besten Fall schlechte Polemik, ansonsten verkümmertes historisches Bewusstsein, das durch seine auftrumpfende Bereitschaft, immer und überall den Wiedergänger des Nazitums zu sehen, strukturell ebenso daneben griff wie Joschka Fischer und Rudolf Scharping, wenn sie die Vertreibungen und Tötungen im Kosovo mit dem Holocaust verglichen. Diese Instrumentalisierung des Nazifaschismus und des industriellen Massenmords für jeden beliebigen Konflikt und für die Intervention in jeden beliebigen Konflikt zeugen von einer intellektuellen wie moralischen Degeneration, an deren Ende, nachdem Saddam Hussein, Milosevic und Putin bereits die neuen Hitlers waren, an deren Ende die Bevölkerung von Gaza selbstredend die neuen Juden und die IDF die Waffen-SS ist. Und von der anderen Seite des auch linken Spektrums her jeder arabische Bewohner der Westbank ausnahmslos als Cyborg-Prothese aus unaufgeklärtem Archaismus, Islamofaschismus und importierter Nazi-Ideologie figuriert. Sobald jeder diese Figuren als Nazi-Musulman gebrandet hat, kann dieser ruhig im Mittelmeer saufen. Und als nächster Schritt gerät Kapitalismuskritik, Kritik an der ökonomischen Rolle des Westens im Trikont etc. zum genetischen Nimbus all der Figuren, die junge Welt lesen, Putin verteidigen und Palästinenser liebhaben. Kapitalismus, EU und auch Kritik an vielen Aspekten der US-Außenpolitik verwandelt sich selbst dann zum Ingredienz der Barbarei, die zur eigenen Verwandlung in einen euroliberalen und aufgeklärten deutschen Patrioten das gute Gewissen macht. Dankeschön.